Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Prognostikcasts.
Wie Sie sehen, beziehungsweise wie Sie mich nicht sehen, sehen Sie, dass ich Unterstützung bekommen habe von einmal meinem Kollegen Thomas Christ und von unserem Partner von Intact, Lorenz Trösch. Vielen Dank fürs Kommen. Stellst du dich kurz vor, vielleicht, dass du auch Intact in dem Zusammenhang kurz vorstellst, aktuelle Projekte, bei denen das Thema Zukunft und KI auch ein wichtiger Faktor ist.
Sehr gern. Kurz zu mir. Ich habe in Würzburg Computational Mathematics studiert, bin jetzt seit 1,5 Jahren gut voll angestellt bei Intact, war vorher schon als Werkstudent dabei. Intact ist ein Sensorhersteller. Wir haben einen eigenen Beschleunigungssensor und einen Dehnungssensor, die wir herstellen und auch als Sensorsystem verkaufen in verschiedenen Produkten. Und im Zuge dessen, dass wir eben Sensoren herstellen, kam eben auch bei Kunden das Interesse auf, dass die Daten auch bitte gerne weiterverarbeitet werden möchten, weshalb jetzt ich auch in der Firma mit dabei bin, eben für Datenanalyse. Und in dem Zug stolpert man früher oder später immer über KI, aktuell gerade bei den Datenmengen, die wir haben.
Inwiefern kommt dann grundsätzlich bei euch bei Intact KI zum Einsatz? Also wie können wir uns das vorstellen?
Je nach Projekt, je nach Anwendungsfall haben wir verschiedene Fragestellungen. Mal kennt man das Muster, das man sucht, mal kennt man es nicht. Gerade in den Fällen, wo man noch nicht so richtig weiß, wonach man suchen muss in den Daten, aber schon weiß, was man finden möchte. Da kann man sehr gut unsupervised nach Mustern suchen über verschiedene KI-Ansätze. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche KI-Algorithmen, mit denen man auch sehr unterschiedlich suchen kann, von einfach bis kompliziert auf verschiedene Probleme zugeschnitten.
Welchen Stellenwert misst ihr beide jetzt KI im Bereich Predictive Maintenance bei?
Also die Daten zu haben, die Daten zu messen, ist das eine. Aber wenn man die Daten dann hat, hat man erstmal einen großen Wirrwarr an für verschiedenen Messungen, die es zu ordnen gilt, um wirklich an die Informationen irgendwie ranzukommen, die letztendlich in den Daten schlummert. Und ich denke, da können Machine Learning-Verfahren sehr gut helfen, also sozusagen erstmal die Daten in den Griff zu bekommen. Und dann natürlich, wenn man interessante Dinge erkannt hat, ist man auch daran interessiert, dein Stichwort Lokalisation, wo eigentlich das Problem genau herkommt, also was ist eigentlich die Ursache von diesem ungewöhnlichen Zustand, den ich da gerade beobachte. Und ich denke, also jetzt die Verbindung zu Predictive Maintenance, wie kann das helfen? Klar, es kann helfen, da irgendwie mein System irgendwie dann zu monitoren, im Blick zu behalten, mitzubekommen, wenn irgendwo Fehlerzustände entstehen oder wenn irgendwelche ungewöhnlichen Situationen auftreten, um dann eben möglichst rasch reagieren zu können. Und im Sinne von Predictive Maintenance bedeutet möglichst rasch reagieren, oft Dinge frühzeitig zu sehen, um rechtzeitig Wartungsarbeiten einleiten zu können, also dass das System nicht irgendwie auseinanderfällt oder sozusagen offline ist, also sozusagen um den Workflow gesichert zu haben. Zum anderen aber auch kann das eine Chance bieten, wenn ich frühzeitig weiß, was demnächst vielleicht irgendwie so ansteht an Wartungsarbeiten, dass ich die auch gut koordinieren kann und nicht nur reagiere, sondern aktiv plane, wann und was ich dann mache.
Planbarkeit ist ein sehr großer Vorteil. Wenn ich weiß, wann sich Sachen ankündigen, kann ich schon vorher eintakten. Wenn ich weiß, okay, ich stelle jetzt ein auffälliges Verhalten fest, was man vielleicht mit bloßem Auge oder mit dem Ohr nicht gehört hätte an der Maschine, dass das irgendwo was unrund läuft, was man aber im Schwingungssignal dann zum Beispiel sehen kann. Da haben wir in der Lagerüberwachung haben wir zum Beispiel auch viele Ansätze. Da hat man einerseits die Planbarkeit als wichtigen Aspekt und andererseits, man ist auch nicht mehr im Blindflug unterwegs. Also vorher hat man vielleicht einen höheren Materialaufwand gehabt, weil man halt auf Nummer sicher gehen musste und man hat jetzt alle 6 Wochen Verschleißteile in der Maschine getauscht. Wenn man besser hinsehen kann, mehr besser versteht auch aufgrund der Daten, die man hat, was in der Maschine vor sich geht und das überwachen kann, kann man auch individuell für jede Maschine teilweise dann festlegen, okay, an der Maschine sehe ich, da geht es noch 3 Wochen gut und in der anderen Maschine muss ich nächste Woche wechseln und kann dadurch vielleicht auch meine Wartungszyklen besser anpassen und teilweise sogar ausdehnen, was natürlich eine Kostenersparnis ist dann. Also viel, viel für den Kunden ist dann einfach auch die Denkweise da, ja.
Genau, von dem her finde ich den Ansatz, den ihr verfolgt, eigentlich auch ziemlich interessant. Also, dass er nicht nur sagt, okay, ihr seid Sensorhersteller und verkauft die Sensoren, sondern kümmert euch letztendlich auch darum, dass, wenn ein Kunde von euch einen gewissen Sensor hat, er auch Möglichkeiten besitzt oder Funktionalitäten besitzt, um die Informationen, die der Sensor liefert, auch dann tatsächlich aufnehmen und erfassen zu können.
Welche größte Herausforderungen gibt es denn jetzt bei der Verarbeitung von Sensordaten? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ich fand den Begriff sehr gut, man hat ein Wirrwarr aus Daten und dann kommt eben die KI mit ins Spiel, um eben da Licht ins Dunkel zu bringen. Und wo genau sind bei praktischen Projekten dann die Herausforderungen?
Also es sind, ich denke, zwei Felder, die die großen Schwierigkeiten immer darstellen. Einerseits, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, wonach man suchen muss, dann hat man das große Wirrwarr. Da ist man dann teilweise erstmal dabei, dass man viel im Trüben stochert. Da haben wir viel, wo einfach mehrere Leute dann die Köpfe zusammenstecken. In Teamarbeit kommt man immer auf mehr Ideen, mehr Ansätze, auch verschiedene Blickwinkel einfach. Jeder hat sein eigenes Fachgebiet, wo wir auch auf den größeren Runde dann diskutieren. Wo wir nach solchen Mustern suchen, da können eben Machine Learning-Ansätze einen Fingerzeig aufbieten, wenn man unsupervised Ansätze hat, die irgendwelche Strukturen aufdecken können. Teilweise sind auch Daten einfach so komplex, so kompliziert, dass ein Mensch, also wir sind normalerweise in unserer Welt 2D oder 3D unterwegs. Ein Bild, wenn wir es auf dem Bildschirm haben, 3D geht gerade eben noch so, wenn man sich irgendwo eine kippende Anwendung anschaut. Wenn man aber, was ich, 14, 15, 30 Sensoren gleichzeitig überwachen möchte und gucken möchte, wie dieses die im Zusammenspiel aus gegeneinander verhalten, das ist so kompliziert, das sieht man nicht mehr auf einen Blick. Und da braucht man Hilfe, um eben solche Zusammenhänge aufzudecken. Und da sind Computer einfach sehr gut für geeignet. Die sind vielleicht nicht schlauer als wir, die sind aber sehr viel schneller und denen fällt das Rechnen leichter. Das ist so die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist dann umgekehrt, wenn man nicht unsupervised arbeiten möchte, sondern eben supervised, sprich man hat irgendwelche Zustände, von denen ich schon weiß, das ist der schlechte Zustand, das ist der gute Zustand, dass man da dann die Daten auch einfach in ausreichender Menge, man braucht für solche statistischen Ansätze wie in der KI, braucht man oft einfach sehr viele Daten. Und da haben wir tatsächlich oft in der Praxis einfach die Herausforderung, dass man diese Daten auch mit dem Label gleich irgendwie aufnehmen muss. Also wenn es in der Produktionsumgebung passiert, kann man nicht unbedingt alles kontrollieren. Da kann man nicht teilweise gezielt die Fehlstände herbeiführen. Da muss man dann immer ein bisschen Glück haben, dass dann der Zustand mal auftritt, den man auch überwachen möchte, dass auch in der ausreichenden Anzahl auftritt. Und dass man dann eben auch gleichzeitig im Hintergrund im Idealfall maschinell direkt den Zustand mit dazu schreibt, sodass man dann nachher nur noch auslesen braucht. Teilweise muss man aber wirklich auch händisch durchgehen und dann noch sich die Daten unterteilen und ist dann auch mal sehr spannend, wie mächtig doch auch das menschliche Gehirn ist, solche Muster zu erkennen. Da dann selber dann die Labels noch drauf operieren in der Datenaufbereitung. Und da ist Datenaufbereitung tatsächlich, was die Zeit angeht, ein sehr großer Faktor.
Man unterschätzt das jedes Mal, aber mit der Datenaufbereitung ist man meistens länger beschäftigt, als man es ursprünglich eingeplant hat. Wenn man dann mal so weit ist, dass man die Daten gelabelt hat, wenn man sichergestellt hat, dass man genügend Labels hat von den unterschiedlichen Zuständen, wenn man vielleicht auch die Daten nochmal korrigiert hat durch Messwerte, von denen man weiß, dass sie fehlerhaft waren, dann mit einem Machine Learning-Verfahren darauf loszugehen, das geht dann ganz gut, da kommt man dann relativ schnell voran, aber der Prozess, bis man sozusagen seine Daten zusammengebracht hat, seine Daten aufbereitet hatte, das ist immer wieder von neuem herausfordernd, weil das natürlich auch unterschiedlich ist, je nach Anwendungsfall und je nach Situation, in der man sich gerade befindet.
Habt ihr da bestimmte Tipps auf Lager jetzt für unsere ZuhörerInnen, wenn jemand so ein Predictive Maintenance Projekt jetzt im Kopf hat und sich denkt, okay, ich fange jetzt an, die Daten zu sammeln. Was kann später die Datenaufbereitung vereinfachen?
Auf jeden Fall sich vorher eine Struktur überlegen, in der man die Daten irgendwie ablegt. Während man in der Datensammlung ist, ist alles ganz easy, weil da habe ich immer nur die letzte 2, 3 Wochen im Kopf oder irgendwas, aber teilweise haben wir Messkampagnen, die laufen über ein Jahr. Wenn wir eine große Gebäudestruktur zum Beispiel überwachen, da haben wir einen Datenzyklus von einem ganzen Jahr, den wir erstmal aufgenommen haben, um einfach alles gesehen zu haben, was auch passieren kann im Verlauf eines Jahres. Und da dann hinterher noch wieder ranzugehen, festzustellen, jetzt habe ich aber gar nicht immer den Monat mit dran geschrieben, sondern nur den aktuellen Tag oder die Uhrzeit, das dann auseinander zu sortieren, das kann mega ärgerlich sein.
Kann ich nur beipflichten. Also Da eine gute Struktur zu haben, ist extrem hilfreich, weil zum Beispiel, klar, diese Machine Learning-Verfahren sind auf historische Daten angewiesen. Man braucht oft irgendwie einen gewissen, ja, eine gewisse Datenhistorie, um überhaupt irgendwie Dinge machen zu können. Was auch ziemlich anstrengend ist, ist, wenn sich die Datenstruktur im Laufe der Zeit ändert oder wenn man das sozusagen jeden Monat und die Datenstruktur wieder so ein bisschen umstellt. Klar, man bekommt das alles gemappt, man bekommt das alles zusammengebracht, aber das sind immer die Dinge, die man vermeiden kann, wenn man sich am Anfang mal also eine gewisse Zeit lang hinsetzt, um sich zu überlegen, welche Daten messe ich auf, was will ich mit den Daten später machen und wie organisiere ich die Daten dann?
Sind schon mal sehr wichtige Hinweise. Datenstruktur, das A und O zu Beginn eines Predictive Maintenance Projekts.
Man sollte halt immer mehr Metadaten mitnehmen, als man später braucht, weil Daten nachgenerieren funktioniert meistens nicht mehr.
Ja.
Also
Oft stellt man auch im Nachhinein fest, dass man sozusagen wichtige Informationen, die man irgendwie im Kopf hat und die man selber immer mitdenkt mit den Daten, zwar weiterhin im Kopf hat, dass es aber die Verfahren eben auch in digitaler Form benötigen und man das sozusagen im Idealfall einfach als zusätzliches Label mit den Daten mit abgespeichert hätte, weil man sonst im Nachhinein sich irgendwas überlegen muss, wie man das wieder
Am Ende schickt man den
gemappt
Computer zum
bekommt.
Abarbeiten.
Ja.
Dann braucht der Computer auch alle Informationen, die man selber hat.
Okay, das sind schon mal wirklich sehr wichtige Hinweise, was die Datengrundlage, die Datenstruktur betrifft. Und jetzt von der technischen Seite, also wenn wir sprechen hier von Sensordaten, was habe ich da für Herausforderungen? Also was muss ich da beachten, wenn ich Sensoren zum Einsatz bringen möchte?
Da hilft es immer, wenn man sein Problem kennt. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin in einer Umgebung, da bin ich in einem Gebäude, ich habe WLAN zur Verfügung für Datenübertragung, oder bin ich irgendwo weit außerhalb an einer Autobahnbrücke, haben wir tatsächlich auch schon gehabt, wo wir am Anfang auch noch nicht genau wussten, nach welchen Mustern wir gucken müssen. Deshalb heißt, wir haben Rohdaten übertragen. Da kommt es dann auch immer darauf an, in welcher Abtastrate nimmt man Daten auf. Gerade wenn es also um Sensordaten, um Frequenzen geht. Man muss idealerweise in einer viel höheren Abtastrate aufnehmen, als man überhaupt Frequenzen sich ansehen möchte. Und was auch wichtig ist, teilweise habe ich Stromversorgung vor Ort. Also brauche ich eine Batterie? Muss ich eine Batterie mitnehmen, die ich wechseln kann? Ist das ein Gerät, von das ich außen wieder leicht ankomme? Wo will ich meinen Sensor überhaupt anbringen? Es gibt dann teilweise Maschinen, da ist die kritische Komponente gar nicht erreichbar, weil sich da irgendwelche drehenden Teile bewegen, da läuft ein Zahnrad oder da ist irgendwas in der Maschine, da sind irgendwelche Bedingungen, die es einfach unmöglich machen, da was aufzukleben oder festzuklemmen, weil es sicherheitstechnisch nicht geht. Dann muss man gucken, dass man von außen irgendwie drankommt. Dann muss man sich überlegen, was habe ich für eine Kraftübertragung? Kommt das eigentliche Signal, das ich haben möchte, kommt das noch an der Stelle, wo ich es abgreifen will? Was habe ich für andere Einflüsse, die von der Umgebung noch drauf einprasseln? Gibt es einen ganzen Blumenstrauß an Sachen, die man alle beachten muss. Da ist am Anfang sicherlich auch Learning by Doing mit dabei, gerade wenn man an ein Problem rangeht, das man noch nicht sehr gut kennt, wenn man an einen neuen Anwendungsfall rangeht. Da ist es einfach wichtig, dass man auch am Anfang noch die Flexibilität hat, irgendwas auch anzupassen einfach. Das kommt oft genug vor.
Und wahrscheinlich spielt dann genau auch hier schon mal eine wichtige Rolle, dass man schon weiß, was möchte man eigentlich erfassen, um dann vielleicht sich gar nicht die Gedanken machen zu müssen, den Sensor an der Stelle anzubringen, die eh nichts hilft.
Richtig, also im optimalen Fall weiß man schon, was man tun möchte.
Ja, was ich da zusätzlich noch irgendwie so als Herausforderung sehe, ist, okay, klar, das Erfassen der Sensordaten auf der einen Seite muss gut durchdacht sein, aber dann muss man natürlich auch gleich zu Beginn im Idealfall mitdenken, wenn ich die Sensordaten ausgewertet habe, also wenn ich da irgendwelche Informationen oder Erkenntnisse daraus abgeleitet habe, wo, an welcher Stelle brauche ich diese Erkenntnisse überhaupt? Sollen alle Sensordaten zentral auf einem Server gesammelt werden und in einem Kontrollsystem irgendwie an einem Bildschirm irgendwie dargestellt werden? Ja, dann hat das irgendwie ein ganz anderes Flair von einem Projekt oder einem Setup, als wenn ich zum Beispiel die Information direkt an der Maschine brauche, weil dort die Leute sind, die sich direkt darum kümmern und diese Information benötigen, sobald sie eben da ist. Und sich dann nicht erst irgendwie ein paar Bürohäuser weiter in ein Computersystem einloggen möchten, um sozusagen diese Informationen zu erhalten.
Genau.
Also das heißt, wir haben jetzt schon mal die Datengrundlage geschaffen, die technischen Voraussetzungen uns schon durchdacht. Kommen wir mal dann zur Datenverarbeitung bzw. zur Datenmodellierung. Wo stecken da dann noch die Herausforderungen?
Ja, also in der Datenmodellierung, klar, eine Herausforderung, die hat man gerade, denke ich, schon irgendwie gut besprochen, ist, man benötigt Daten in einer guten Qualität. Was auch immer Qualität bedeutet, das hängt vom Anwendungsfall ab, würde ich sagen. Und dann braucht man natürlich irgendwie gute Modelle oder gut trainierte Modelle, die ja, zum Teil auch gewisse Anforderungen haben. Also wenn wir jetzt irgendwie so ja, eher so in die Supervised-Richtung gehen und verschiedene Fehlerzustände voneinander klassifizieren möchten oder Patterns kennenlernen möchten, die in der Vergangenheit immer gewisse Fehlerzustände eingeleitet haben. Ja, das ist immer wieder bei dem Thema, dass man sich dann leicht tut, wenn man genügend gelabelte Daten besitzt und im Idealfall von jedem Zustand ja, so eine gute Portion von, was oft nicht der Fall ist. Ja, das heißt oft, klar, mit Simulationen kann man da oft irgendwas machen, aber oft ist man nicht in der Lage, da von jedem Fehlerzustand genügend Daten gesammelt zu haben und alles abzudecken. Und da muss man sich Mechanismen überlegen, wie man es trotzdem schafft, ja, dass der Machine Learning-Algorithmus letztendlich sensitiv genug ist auf jeden Fehlerzustand. Also wenn ich einen Fehlerzustand nur einmal in den Daten habe, auf dem ich trainiere, und ansonsten sozusagen nur meinen Normalzustand, wird der Klassifikator, wenn ich ihn einfach so drauf anwende, zu dem Entschluss kommen, ja, das Beste ist immer Normalzustand vorherzusagen, weil man sieht es doch auf den historischen Daten. Ich habe mich nur in einer Situation geirrt und sich einmal zu irren, ist ja gar nicht so schlimm. Stimmt auch, wenn es nicht genau dieser Fehlerzustand wäre, den man hinaus möchte. Genau. Ja.
Also von daher geht es dann da wiederum, die richtigen Daten zu sammeln und dann entsprechend auch auszuwerten. Was sind da eure Erfahrungen so in praktischen Projekten in der Umsetzung? Was kann man da schon im Voraus sozusagen entwickeln oder beachten, um dann gar nicht in so einen Zustand zu kommen, dass ich eben nicht die richtigen Daten parat habe?
Also die Erfahrung, also Good Practice, glaube ich auch, die einfach generell jeder anwendet, wenn er mit Maschinen zu tun hat, ist, dass man sich zum Beispiel Daten aufteilt in ein Testset und ein Trainingsset, dass ich den Algorithmus nur auf wirklich, der sieht nur einen Teil der Daten, während er trainiert. Der muss dann natürlich repräsentativ sein. Das ist ganz wichtig. Also immer wenn man mit Stochastik zu tun hat, man möchte natürlich eine Stichprobe haben aus seinen Daten, die auf jeden Fall repräsentativ ist. Das heißt, man hat jede Ereignisklasse in seinem Trainingsdatensatz drin, weil nur das, was das Netz vorher mal präsentiert bekommen hat, das kann das auch lernen. Und hat dann aber immer noch ein Validierungsset, ein Testset, auf dem man überprüfen kann, ob es das Netzwerk auch richtig gelernt hat. Gerade in den Fällen, wo man nur wenige Ereignisse hat, tendiert man dann dazu, einfach alles zu nehmen, um damit zu trainieren. Dann kann man aber zum Beispiel sehr leicht in das Problem des Overfittings reinlaufen. Das heißt, das Netzwerk lernt im Prinzip auswendig, welches die Fehlerfälle sind, hat aber keine Struktur dabei gelernt. Das hat nichts in dem Sinne abstrahiert, sondern so wie wenn ich eine Karte zinke. Dann weiß ich genau, aha, die Karte mit der Ecke, das ist die Karte, die ich suche. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich gut Karten spielen kann, wenn ich mit dem Kartendeck immer gewinne. Also, das sind so generelle Fehler, in die man da reinlaufen kann.
Ja, was das Gute an so einem Machine Learning Verfahren ist, das ist, dass man sozusagen regelmäßig auch updaten kann. Also wie du gesagt hast, man startet zunächst mit der Datenhistorie, die man in Training und Test aufteilt, um sozusagen zu einem ersten initialen Modell zu kommen. Aber bei diesem Modell muss es nicht bleiben, sondern man sammelt ja im Normalfall regelmäßig Daten weiter. Das heißt, meine Datenhistorie, die wird immer größer und ich kann sozusagen in regelmäßigen Abständen auch wieder überprüfen, dann auf einer größeren Trainingsmenge, einem erweiterten Testdatensatz, ob mein Modell nicht irgendwie neue Dinge lernen kann oder neue Dinge zu lernen hat. Also das ist eigentlich so das Charmante im Machine Learning-Bereich, dass man da die Möglichkeit besitzt, das Modell, mit dem man gestartet hat, auch kontinuierlich abzudaten, sodass es selbst mitlernt und sich über die Zeit verbessert.
Auch also bei kontinuierlichen Updates, jetzt auch aus der Übergeordneten-Perspektive, nicht nur für ein Netzwerk, auch generell für die Software, die man verwendet, für den Code, den man sich selber schreibt. den am besten so schreiben, dass man auch immer noch nachträglich Sachen einfügen kann und den so schreiben, dass er übersichtlich bleibt. Der Horror ist immer, wenn man ein monatealtes Projekt auch macht und dann feststellt, ich habe eigentlich keine Ahnung mehr, was der Code tut, ist es einfacher, den neu zu schreiben, als da jetzt irgendwie eine Sache rauszusuchen, die man abändern möchte. Das ist dann einfach verschwendete Arbeitszeit, wenn man einfach von vornherein das Ganze gleich so strukturiert hat, so kommentiert hat, dass man weiß, was gewesen ist während dem Training, wenn man feststellt, okay, ich möchte doch auf eine andere Netzwerkarchitektur zum Beispiel zurückgreifen, dass man da leicht auch portieren kann. Das sind alles Sachen, die kann man schon bevor man eigentlich damit anfängt, auch wieder anlegen.
Stimmt, das bleibt eigentlich genau dasselbe zu, was wir vorhin zu den Daten
Genau.
besprochen haben. Also es gilt
Genau.
genauso gut für die Modellierung. Am Anfang kurz Zeit nehmen, um sich irgendwie so eine Gesamtstruktur zu überlegen, wie man den Code oder wie man die Verfahren organisieren möchte, dass man in der Möglichkeit ist, das irgendwie so modular aufzubauen und dann auch zu erweitern. Ich finde nicht, dass man zu Beginn sich hinsetzen muss und sozusagen das gesamte System schon irgendwie komplett durchdesignt. Ganz im Gegenteil. Man muss irgendwie möglichst schnell in die Situation kommen, dass man auch irgendwas anwenden kann, ja, dass man mit den Basisfunktionalitäten ja, schon mal irgendwie ja, Ergebnisse erzeugt und die ja, Anwendung live setzt. Aber wenn man sich zu Beginn mal kurz überlegt hat, wie man das am besten strukturiert, dann ist es kein Problem, mit neuen Anforderungen oder mit Anforderungen, die irgendwie entstehen, das System dann nach und nach zu erweitern, aufzubauen, zu ergänzen oder mal ein Retraining durchzuführen oder was auch immer.
Also wenn wir jetzt auch darüber sprechen, was so die Erfolgsfaktoren sind, um eine Lösung operativ zu nutzen, haben wir jetzt schon einiges besprochen. Vielleicht fällt euch da noch was zusätzlich ein, wo man sagt, das muss man beachten oder das ist sozusagen der springende Punkt, um das Ganze auch erfolgreich werden zu lassen in der Operationalisierung eines Analyseverfahrens.
Also ein Punkt, der indirekt schon, den du schon angebracht hast, indirekt, man muss es auch verkaufen können. Man muss auch dem Kunden erklären können, was bringt das Ganze hier. Also man neigt dann oft manchmal hinten im Backend dazu, also so das Klischee des Computergeeks, der irgendwo hinten drin sitzt, dass man es total spannend findet, wenn man eine ganz innovative Möglichkeit gefunden hat, einen ganz, ganz tollen Ansatz gefunden hat, der einem jetzt ganz, ganz toll irgendwas was aufschlüsselt. Letztendlich, man muss es aber auch jemandem erklären können, der nicht auf dem gleichen Kenntnisstand einfach ist und dem einfach viel von dem Vorwissen fehlt, das man auch währenddessen sich einfach angeeignet hat, wenn man sich in irgendeine Sache speziell rein vertieft. Auch dem muss man am Ende begreiflich machen können. Es gibt Vorteile, die liegen auf der Hand, weil ich kann damit Kosten reduzieren, ich kann es damit besser planbar machen. Und nicht nur, oh, ist das toll, ich habe jetzt eine komplette Kartografierung von den Zuständen meiner Maschine.
Die ich mir
Sondern
was
zum Beispiel,
betteln kann.
zum Beispiel. Sondern man muss es letztendlich auch runterbrechen können und wieder auf den eigentlichen Zweck beziehen können. Also es sind viele Sachen, haben ja einen Zweck, der im Idealfall auch vorher schon feststeht. Manchmal hat man aber auch Entwicklungen, wo man einfach erstmal herausfinden möchte, was sind denn die Möglichkeiten, die ich am Ende habe. Wo es darum geht, rauszufinden, wie viel man tatsächlich aus was rausholen kann. Und das muss man dann auch wieder in den Zweck umformulieren, den man dann auch wieder leicht erklären kann.
Genau, also so Qualität ist das eine, die Qualität muss stimmen. Ja, die Information muss sozusagen richtig sein, akkurat sein, aber sie muss auch transparent und interpretierbar sein für den Anwender, weil wenn das nicht gegeben ist, dann hätte ich auch irgendwie Skrupel mit den Ergebnissen was zu machen oder auf die Ergebnisse zu reagieren. Wenn ich nicht das Gefühl besitze, okay, ich habe Möglichkeiten, um die Entscheidung des Algorithmus eben auch nachvollziehen zu können.
Und auch da hilft es immer ungemein, wenn man sich dann einfach mit anderen Leuten im Team noch auseinandersetzt, da vorstellt, was habe ich eigentlich gemacht. Dann kommen immer noch mal Einwürfe oder einer fragt kritisch nach. Ganz oft ist man ja auch betriebsblind. Also es gibt ja das schöne Sprichwort, wenn ich nur einen Hammer habe, schaut jedes Problem aus wie ein Nagel. Manchmal holt man was aus einer Sache raus, aber einfach nicht, weil es drin ist, sondern weil man mit der Methode eben das freigeschält hat. Brutal, was man sehen wollte, da muss man auch einfach immer selbstkritisch bleiben und ab und zu auch mal einen Schritt zurücktreten, sich überlegen, das, was ich mache, ist das eigentlich richtig, ist das gerechtfertigt, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und da hilft ungemein immer wieder, sich auch mit anderen einfach kurz zu schalten.
Und genau, um sich auch mit dem Anwender auszutauschen, also derjenige, der das System dann am Ende
Genau.
einsetzt, weil das ist, denke ich, auch irgendwie so eine ganz wichtige Komponente, wenn man mit einem KI oder Predictive Maintenance Projekt loslegt, dass immer gewährleistet ist, dass das, was die Methodik zur Verfügung stellt, auch das ist, was der Anwender an Anforderungen hat. Es kann auch genau in die andere Richtung gehen, dass sozusagen der Anwender seine Anforderungen noch gar nicht kennt, aber durch Vorschläge aus der KI-Ecke ihm da irgendwie die Augen geöffnet werden, was denn eigentlich möglich ist. Also das ist, denke ich, ganz wichtig. Also das darf man nicht irgendwie getrennt sehen, sondern gerade zu Beginn, also gerade wenn man irgendwie startet, es ist sehr wichtig, dass man da sozusagen sowohl die Machine Learning Data-Seite, wie auch die User-Anwender-Seite, dass das irgendwie in einem, ja, in einer engen Zusammenarbeit, in einem engen Austausch passiert. Also das ist, denke ich, irgend so ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Das ist immer eine
Also
Wechselwirkung.
nicht nur die reine Fixierung auf die Daten und die Datengrundlage, sondern eben dann auch die Kommunikation mit dem Anwender im
Kommunikation ist
Nachhinein.
unglaublich wichtig.
Wie seht ihr so die Entwicklung in den nächsten Jahren in diesem Bereich? Was denkt ihr, kommt jetzt noch? Worauf können wir uns schon freuen? Worauf werdet ihr euch freuen? Was erhofft ihr euch da für die Zukunft in diesem Bereich?
Also wenn man irgendwie so die letzten Jahre betrachtet, dann ist es, würde ich sagen, ein sehr dynamischer Bereich. Also gerade so im Machine Learning kommen immer wieder neue Dinge irgendwie zum Vorschein. Die Algorithmen werden immer besser, es gibt immer mehr Möglichkeiten und das gilt es natürlich irgendwie im Blick zu behalten. Ein anderer Trend, den man jetzt irgendwie so in den letzten Jahren beobachtet hat, ist, dass Plattformen immer wichtiger werden. Also es gibt immer mehr Plattformen, die schon irgendwie so für eine gewisse Infrastruktur ein Grundgerüst zur Verfügung stellen, was man nutzen kann. Cloud-Infrastruktur, also man muss sich da jetzt nicht mehr eine physische Datenbank irgendwie im Unternehmen aufstellen oder einen Server kaufen, den man da zurechtlegt. Man kann, wenn man denn gewillt ist, ist natürlich auch immer so eine Vertraulichkeitsfrage oder Vertraulichkeitsdinge, die da irgendwie mitschweben. Man kann in die, aber auch da sind die Clouds ja mittlerweile sehr gute Sicherheitsmechanismen. In einer Cloud kann man sich ja letztendlich irgendwie so seine Datenbank, seinen Data Interest, ja, letztendlich nach Belieben zusammenstellen, ohne dass man jetzt irgendwie physische Dinge anzuschaffen hat, die man bei sich Unternehmen unterbringt.
Also das heißt, da kommt noch einiges auf uns zu, das auch dann unser Leben erleichtern wird oder auch euer Leben im Berufsalltag erleichtern wird. Das war eine wirklich sehr, sehr spannende Diskussionsrunde. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Falls noch Fragen aufkommen, jederzeit gerne einfach uns schreiben. Ich glaube, sowohl Lorenz als auch Thomas sind da
Ja,
gerne
gerne.
bereit, auch Fragen zu antworten, beziehungsweise auch noch weiter zu diskutieren. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken.
Ein herzliches Dankeschön auch an unsere ZuhörerInnen und wie immer auch der Aufruf am Ende unseres Prognostikcasts. Bei Fragen oder für weitere Informationen schreibt uns sehr gerne über Social Media, LinkedIn, Xing oder Twitter und wir antworten dann auch schnellstmöglich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!